Ja, die Leitfrage in unserer Predigtserie, die war immer wieder diese, wie wir ein Leben in dieser Zeit, in der wir gesetzt sind, leben können, das etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar macht, was etwas davon sichtbar macht, wie wir später mal in Zukunft leben werden. Wir haben als Christen diese Perspektive, dass es in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit Gottes geht. Das ist unsere Zukunft und Gott möchte, und wir haben das im Kolosserbrief immer wieder gesehen, dass von dem, wie das dort sein wird und was dort die Prägung sein wird, auch vieles in unserem Leben hier schon sichtbar wird. Paulus weiß, dass die Kolosser unter Druck stehen, unter kulturellem Druck. Er hat es erfahren, er sitzt im Gefängnis, schreibt diesen Brief an sie. Er hat sie persönlich selber noch nicht kennengelernt und auch die Gemeinde in Kolossä nicht gegründet, aber er weiß von ihnen, dass sie unheimlich unter Druck stehen und dass viele in der Gefahr stehen, in der Situation auch wieder ihren Glauben an Jesus und zu verlassen, sich abzuwenden von ihm und ihre eigenen Wege zu gehen. Ich denke, die Situation, die die Kolosser damals erlebt haben, ist doch auch vergleichbar und ähnelt der, in der wir heute stehen. Zumindest hier im westlichen Europa. Hier für uns in der Gemeinde von Jesus wird es auch zunehmend unbequemer, christusgemäße Gemeinschaft zu sein. Die einen, die machen sich lustig über uns, die anderen finden, dass wir irgendwie im Mittelalter stecken geblieben sind und wieder andere, die haben überhaupt gar keinen Zugang mehr zu diesem Leben, wo auch das Übernatürliche mit einbezieht. Und zu was fordert Paulus uns aufgrund dieser Situation auf? Will er, dass wir uns zurückziehen, klein beigeben, einfach unser Ding hier in unseren Räumen machen, aber ja nicht provokant in Erscheinung treten, besser gar nichts mehr sagen, als einen Anstoß nehmen und dem Trend einfach zu folgen? Ja, jeder darf ja seine eigene Wahrheit haben, solange man einander in Ruhe lässt. Unser Predigttext, der wird deutlich machen, dass Gott das Gegenteil will. Wir werden hier von Paulus ermutigt, von Jesus nichts zurückzuhalten und das auch auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Es geht darum, im Vorwärtsgang zu sein. Ich möchte gerne den Predigttext lesen, Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebunden bin. Damit ich es kundmache, wie ich reden soll, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz, gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich möchte gern so Vers für Vers durch den Text gehen und wir starten mit Vers 2. Haltet fest am Gebet. Also, wenn wir uns diese Frage stellen, wie können wir durch unser Leben hier die Herrlichkeit Gottes ein Stück weit sichtbar machen, dann ist eines der Dinge, dass wir am Gebet festhalten. Man kann auch übersetzen, ausdauernd sein im Gebet, nicht aufhören, dranbleiben, treu sein. Und das Schöne an dieser Aufforderung finde ich ja auch im Umkehrschluss, wenn wir ausdauernd sein sollen im Gebet, dann liegt darin auch die Verheißung, dass Gott im Hören genauso ausdauernd ist. Da gibt es einen König, Zu dem dürfen wir jederzeit kommen. Jesus, der König unseres Lebens, ruft uns auf: Kommt zu mir, ich habe ein offenes Ohr. Normalerweise braucht es ja bei einem König eine Audienz, die man beanträgt und dann irgendwie genehmigt kriegt, um überhaupt vor einen König zu treten, mit ihm zu reden. Zum Beispiel Esther im Alten Testament, die vor diesen persischen König Ahasveros treten soll, ihr eigener Ehemann, und sie nicht weiß, ob sie da wieder lebend rauskommt. Oder Nehemia, der vertraute Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes ist, plötzlich schreckliche Angst bekommt, ihm überhaupt gegenüberzutreten und mit ihm zu reden. Bei dem Weltenherrscher und Schöpfer des ganzen Universums, König Jesus Christus, diesem höchsten König, gibt es eine Audienz ohne Voranmeldung. Zu jeder Zeit. Und auch ohne Furcht. Haltet fest am Gebet und wacht, heißt es dann in Vers 2. Man kann auch übersetzen, aufmerksam sein oder auf der Hut sein im Gebet. Einen wachen Geist zu haben, wenn wir beten. Wachsamkeit und Gebet, das gehört zusammen. Jesus gebraucht das gleiche Wort, als er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane spricht, in Matthäus 26. Da sagt er zu Petrus Folgendes: Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wie kann ich mit Jesus im Leben unterwegs sein und ständig in der Beziehung, in der Verbindung mit ihm bleiben? Indem ich wachsam den Kontakt im Gebet mit Jesus aufsuche. Unser Umfeld, die Medien, die äußeren, aber auch die inneren Ablenkungen versuchen uns zu benebeln, den Blick auf Jesus einzutrüben, schläfrig zu machen. Und was sagt die Bibel an dieser Stelle? Wache. Petrus hat irgendwas davon später verstanden, wenn er in 1. Petrus 4, Vers 7 sagt: Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Ich habe in meinem Alltagstrubel gemerkt, dass für die Gebetszeit, die ich mir nehme, es am besten ist, wenn ich möglichst akustisch und visuell nicht abgelenkt bin. Sonst funktioniert das bei nicht. Ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid. Ich muss alle möglichen Ablenkungen, die äußerlich irgendwie da sein können, abschalten, damit ich wach, mit einem wachen Geist im Gebet sein kann mit Jesus. Und dann muss ich auch oft noch diese inneren Ablenkungen, die kommen, die Gedanken, die anfangen sich zu kreisen, auch ablegen, damit ich ganz mit einem wachen Geist in Verbindung mit Jesus stehen kann. Da gibt es keine Abkürzungen, das muss ich mir immer wieder sagen, dazu muss ich mich durchringen, auch ein Stück weit zwingen. Ich merke das jetzt gerade beispielsweise morgens früh immer, wenn ich um 6 versuche aufzustehen, eine Andacht lese und bete und dann eines der ersten Kinder auftaucht im Wohnzimmer. Ich habe sie sehr lieb, aber ich muss sie wieder rausschicken und sagen: Bleibt in euren Zimmern, bis ich hier fertig bin, sonst funktioniert das nicht, was ich hier vorhabe. Also, ausdauernd im Gebet, wachsam und als drittes Dankbarkeit. Dazu Psalm 116. Die Verse 12 bis 13. Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er mir getan hat? Als Dank für die Rettung will ich beim Festmahl den Becher erheben und den Namen des Herrn ausrufen. raus in die Welt zu schauen, gerade im Konsumieren der Nachrichten und der Medien, führt schnell dazu, dass wir anfangen, irgendwie zu zweifeln, sich Sorgen zu machen, vielleicht sogar zu murren. Früher war doch alles irgendwie einfacher und besser. Wo soll das alles noch hinführen? Aber das ist nicht die Haltung eines Christusgläubigen. Nein, er ist dankbar. Wenn wir dann anfangen, uns zu vergleichen, fühlen wir uns schnell irgendwie benachteiligt, vernachlässigt. Wir bitten Gott, gib mir noch mehr davon. Das ist aber nicht die Haltung eines Christusgläubigen. Er ist dankbar. Dankbarkeit sollte immer Teil von unseren Gebeten sein. So wie es der Psalmist hier ausdrückt, als Dank für die Rettung will ich beim Festmahl den Becher erheben. Also wenn wir Gott danken, dann erheben wir das Glas für Gott. Wir machen deutlich, dass er der Einzige ist, der das Wollen und Vollbringen bewirkt. Wenn wir danken, geben wir Gott als erstes allein die Ehre, weil er ist, der wirkt. Gebet und Dank, das gehört immer zusammen. Es funktioniert kaum ohne, wird wahrscheinlich nicht fruchtbar sein. Gebet ohne Dank ist wie so ein Vogel ohne Flügel. Lass uns weitergehen in den Versen 3 und 4 von unserem Predigttext. Jetzt bittet hier Paulus oder schiebt so eine Bitte für sich und für seine Mitarbeiter zu beten ein. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Der wahrscheinlich größte Prediger und Evangelist, den die Welt je gesehen hat, fragt irgendwelche Christen, die er vorher noch nie getroffen hat und wahrscheinlich ganz normale Menschen sind, für ihn zu beten. Er ist sich sicher, dass die Verkündigung von der guten Nachricht nicht ohne das Gebet funktioniert. Dazu Römer 15, Vers 30. Paulus schreibt dort: Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Wir teilen im Gebet den Dienst miteinander. Wenn wir gemeinsam beten, dann kämpfen wir füreinander, so wie es Paulus hier ausdrückt, dass das Evangelium in unserem Umfeld verkündigt wird. Wir beten dann sowas wie: Gott, eröffne du in deiner Souveränität eine Möglichkeit, das Evangelium fruchtbar unter die Leute zu bringen. Kann ein Mensch das Herz eines anderen Menschen mit klugen Worten und perfekt vorbildlichem Lebenswandel mit dem Evangelium erreichen? Nein, es ist die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes, der die Herzen der Menschen weich macht und erreicht. Ja, unsere Verantwortung ist es, wir werden das gleich noch sehen, dass wir weise reden und uns vorbildlich verhalten. Aber wenn wir im Gebet nicht um das Wirken des Heiligen Geistes kämpfen, füreinander, miteinander, dann ist das Reden und das Verhalten vergeblich. Wie Luther das mal ausgedrückt haben soll: Arbeite, wie wenn alles Beten nichts nützt, und bete, wie wenn alles Arbeiten nichts nutzt. Auch Paulus kann seinen Dienst für Jesus und die gute Nachricht nicht allein tun. Er möchte diese Verantwortung, die er hat, nicht alleine tragen. Völlig legitim. Er bittet seine Glaubensgeschwister, mit ihm zu kämpfen. Unser Jahresvers, der steht hier im Plural: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wir sind miteinander unterwegs. Wir neigen ja dazu, im Gebet schnell Gott zu bitten, dass sich die Situationen ändern, dass sich die Umstände anpassen. Aber Paulus hier, ganz spannend, betet nicht für offene Gefängnistüren. Ihm geht es nicht primär darum, dass sich endlich seine Umstände ändern, sondern er betet für offene Herzenstüren, damit das Evangelium Zugang bekommt. Ich denke, wir können hier von Paulus sehr viel lernen. Ja, ich merke gerade, dass ich dazu noch mehr sagen müsste. Wie kommt es, dass wir oft beten, dass sich unsere Umstände ändern sollen? Dass sich die Dinge endlich anpassen? Ich glaube, dass es häufig daran liegt, dass wir gewisse Vorstellungen haben, wie sich die Dinge und die Situationen ändern und anpassen müssten, damit es uns leichter geht und damit Gott überhaupt erst wirken kann. Ich glaube, es fängt schon damit an, diese Vorstellungen loszulassen. Welche idealen Umstände und Bedingungen gegeben sein müssten, dass Gott wirken kann. Lass uns lernen, hier von Paulus mehr zu beten, dass Gott in den Umständen wirkt und Menschenherzen bewegt. Das Evangelium soll so ankommen, dass es verstanden wird und Glauben geweckt wird. Vers 5 und 6. Zunächst mal Vers 5. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Also Paulus kehrt zurück von der Bitte, für ihn zu beten, direkt zu der Aufforderung, dass die Kolosser jetzt hier wandeln sollen, also sich verhalten sollen. Um den Vers und den ganzen Abschnitt überhaupt zu verstehen, muss uns klar sein, dass hier Paulus von Leuten spricht, die außerhalb sind, draußen, Außenstehende. Es geht um das Verhalten gegenüber denen, die außerhalb sind. Nicht jeder gehört automatisch zur Familie Gottes. Nicht jeder ist automatisch ein Kind Gottes. Es braucht diese Hinwendung zu Gott, diese Buße, diese Bekehrung. Es braucht einen Weg, den man geht durch die offene Tür, die Jesus selber ist. Gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde von Christus sind, sollen seine Nachfolger wandeln, sich verhalten. Mit diesen Außenstehenden, da wohnst du in der gleichen Nachbarschaft, arbeitest im gleichen Büro oder sitzt mit ihnen sogar morgens am Küchentisch von der Familie. Seit ich zusätzlich zu meinem Pastorensein als Sachbearbeiter arbeite, begegne ich ja auch immer wieder diesen Außenstehenden. Und es bewegt mich in den Gesprächen immer wieder zutiefst, festzustellen, die Leute kennen ja noch gar nicht Jesus persönlich. Krass, das darf doch nicht wahr sein. Wie sollen die Außenstehenden zu Menschen werden, die die Herrlichkeit Gottes kennen und Jesus begegnet sind? Paulus sagt, durch unser weises Verhalten und Reden. Und Paulus macht hier auch deutlich, was Weisheit bedeutet. Er definiert es, dass auch Weisheit das ist, was notwendig ist für unser Verhalten und Reden. Und hier geht es ja nicht um menschliche Weisheit, also um Cleverness und Klugheit, sondern es geht hier um göttliche Weisheit, nochmal eine ganz andere Ebene. Und dabei sollen wir die rechte Zeit auskaufen. Ich finde diese Formulierung immer wieder schön. Hier steht im Griechischen das Wort Kairos, also dieser Begriff für den Zeitpunkt, für den richtigen Zeitpunkt. Ein Zeitpunkt, der vielleicht auch einmalig ist und so nie wieder zurückkehrt. Nutze Gelegenheiten, die Gott dir gibt. Lass sie nicht verstreichen. Das ist das, was Paulus hier ausdrücken will. Und wie frustrierend ist es, wenn wir in Situationen sind, so geht es mir jedenfalls, wenn ich es immer wieder verpasst habe und wusste, eigentlich wäre jetzt meine Antwort über das Evangelium gefordert gewesen und ich die Chance nicht genutzt habe. Und andersrum, wie segensreich es ist, wenn ich es dann trotzdem getan habe. Vers 6, euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Spannend, wie Paulus hier so dieses Reden quasi wie definiert. Drei Dinge möchte ich herausstreichen. In Gnade, anders ausgedrückt oder übersetzt, freundlich. Zum einen geht es darum, im Reden auf die Gnade im Evangelium hinzuweisen. Das zum Gegenstand zu machen, in den Mittelpunkt zu stellen. Und zum anderen sollen wir auch durch unser Verhalten und Reden die Gnade ausdrücken, die ja selber unser Herz erreicht hat. Präsentiere deinem Gegenüber die Gnade Gottes. Sei freundlich. Verhalte dich barmherzig. Vergebe schnell. Gnade Gottes sichtbar machen. Mit Salz gewürzt. Anders übersetzt, es soll geschmackvoll sein. So wie bei Petrus hier in 1. Petrus 2, der das auch zum Ausdruck bringt, legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Das, was wir sagen sollen, das, was wir sagen, soll geschmackvoll sein, wohltuend, gewinnend, eben mit der nötigen Prise Salz gewürzt. Und noch als drittes schließlich ein Hinweis, jedem Einzelnen, schreibt Paulus hier. Es geht ja nicht primär darum, zur großen Menge zu sprechen, sondern mit jedem Einzelnen persönlich, also relevant für die Person, die dir gegenübersteht, situationsgemäß, der Person entsprechend Antwort geben. Dabei ist es nötig, auch wachsam zu sein und den Kontext zu beachten. Was hier auch deutlich wird an dem Text ist, dass das Wandeln und Reden zusammengehört. Wenn du immer wieder vom Evangelium erzählst, aber dein Lebenswandel eine andere Sprache spricht, dann wird Gottes Wort in deinem Gegenüber nicht gesät und keine Frucht tragen können. Und andersrum, wenn du zwar eine Kultur des Evangeliums immer wieder versuchst zu leben, aber die gute Nachricht von Jesus Christus nie in hörbare Worte fasst, dann fehlt die hörbare Verkündigung von Gottes Wort. In deinem Gegenüber kann dann niemals der Glaube gesät werden und Frucht aufgehen. Und Gottes Wort ist an dieser Stelle hier klar. Das ist auch, was Paulus sagt in Römer 10, Vers 17, es gibt eine bedingte Abfolge. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Die Verkündigung kommt aus dem Wort von Christus. Also wenn die Außenstehenden, die draußen sind, in deinem Umfeld zum Glauben an Jesus Christus kommen sollen, dann müssen sie die gute Nachricht hören. Und sie brauchen dich dazu, der diese gute Nachricht verkündigt, der das Geheimnis vom gekreuzigten Christus weitererzählt. Ich möchte zum Schluss den Sack nochmal zusammenbinden. Wir haben uns jetzt im Kolosserbrief ja immer wieder diese Frage gestellt, wie ein Leben aussieht, das diese himmlische Zukunft sichtbar macht, was ein Leben ist, das geprägt ist von der Herrlichkeit Gottes. Und wie gelingt es uns, dass diese Herrlichkeit sichtbar wird? Paulus ist hier in dem Text heute sehr konkret geworden. Es braucht zum einen unser Gebet. Und das soll ausdauernd sein. Auch, weil Gott ausdauernd im Hören ist. Mit einem weichen, wachsamen Geist passieren, ohne Ablenkung, mit ungeteilter Aufmerksamkeit die Gegenwart von Jesus aufsuchen. Und es soll geprägt sein von Dankbarkeit. Ein Bekenntnis, dass Gott es ist, der das Wollen und Vollbringen bewirkt. Wir erheben das Glas auf unseren Gott. Und es gebraucht das Gebet füreinander. Wir haben es gesehen, wie Paulus selber bittet, bei deinen Glaubensgeschwister und bei dir selber geht nichts ohne das gemeinsame Gebet. Wir kämpfen im Gebet miteinander für den Dienst für Jesus. Und es braucht das weise Verhalten und Reden. Verhalten, das von der Weisheit Gottes vor allem geprägt ist und auch den richtigen Zeitpunkt abpasst. Und das Reden, das freundlich sein soll, gewürzt mit Salz, also geschmackvoll, gewinnend und der Person auch entsprechend ist, in die Situation, in der die Person momentan steht. Eine Anleitung, die Gott gibt, wie ein Leben gelingen kann, die zukünftige Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen. Im Gebet, im Verhalten und in unserem Reden. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, dreieiniger Gott, wir möchten dir Danke sagen für das Wort, das du uns heute Morgen gegeben hast. Danke, dass dein Geist im Reden und auch im Hören jetzt heute Morgen wirkt. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist unseren Glauben stärkst, dass du uns zurüstest für den Alltag, gerade in der neuen Woche. Gerade dann, wenn wir den Leuten begegnen, die dich persönlich noch nicht kennen, die noch nicht geschmeckt haben, wie freundlich du bist, wie gütig du bist. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns zu Werkzeugen werden lässt, wenn wir beten, wenn wir füreinander beten, dass du uns auch Gelingen schenkst und Kraft, uns richtig zu verhalten, das Richtige zu sagen, zur richtigen Person und in der richtigen Situation. Danke, dass du und dein Geist es ist, der uns führt und leitet, der uns lenkt, der uns die Weisheit schenkt, die dazu nötig ist. Wirk du in unseren Herzen und mach du dich und deine Herrlichkeit dadurch sichtbar. Amen.